Stopp, an dieser Stelle ein kleiner Disclaimer. Diese Aufnahme stammt vom 27.03. direkt zur Meldung von der Wahlbefreiung. Der Wahl schwamm wieder raus, hatte sich befreit. Und jetzt am Tage der Veröffentlichung, Donnerstag, 2. April, haben wir einmal auf Stopp gedrückt. Denn die Nachrichten gingen tatsächlich eher ins ganz, ganz Negative. Dem Wahl geht's schlecht. Und wir haben die ganze Folge, die ihr jetzt dann gleich hören werdet, immer mal wieder irgendwelche Wahlbezüge und haben gefrötzelt nach links und rechts, dass alles vor dem Hintergrund der Euphorie der Wahlbefreiung. Bitte seht es uns nach. Wir drücken weiterhin die Daumen, dass es vielleicht auch noch eine Rettung geben kann und es nicht so, wie es jetzt tatsächlich gerade aussieht, eher eine dramatische Wendung nimmt. Wir haben uns entschieden, die Folge hier dennoch zu veröffentlichen, weil wir vor allem fachlich berichten wollen und die Frötzeleien rund um Buckelwahl hin oder her, seht es uns ein bisschen nach. Wir drücken weiterhin die Daumen und wünschen euch dennoch eine wunderschöne Wingcast-Folge. Ready, Olle?
Let's go, Flo!
Es ist wieder Wingcast-Time. Jolle, es ist fantastisch. Der Buckelwahl ist frei.
Ja, Gott sei Dank.
Endlich. Endlich ist der Buckelwahl frei. Die Nachrichten überschlagen sich hier bei uns an der Waterkant. Endlich ist das Tier frei. Es wurde gebuddelt, gezupft, gezogen, flaniert und die Experten haben Entwarnung gegeben und das Tier ist ihnen über Nacht ausgebüxt, kann man so sagen. Jetzt sind sie über Tage dran gewesen und auf einmal ist das Tier weg. Mittlerweile haben sie es wieder gefunden, aber ich finde das so schön sinnbildlich für, ja, die Experten gucken drauf, dann ist Feierabend und dann rutscht irgendwie doch wieder was durch.
Das kann ja mal so ein kleiner Wal, der kann ja mal durchrutschen. Den kann man mal verlieren.
Oder uns den Buckel runter quasi rutschen. Ne? Aber wusstest du, dass so ein Buckelwal, ich habe mich belesen, ne? Buckelwal, Zahlen, Daten, Fakten. Übrigens kommt der Name Buckelwal daher, dass sie beim Abtauchen den Buckel machen. Das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Tatsächlich, so ein Buckelwal, ne? Der zieht sich am Tag bis zu 2 Tonnen Krill rein. Krill sind übrigens so kleine Krebstiere und so weiter. Und da soll noch mal einer sagen, ist es nicht genug Krabbe in der Nordsee, dass wir da irgendwie alle von satt werden können. Aber auf eine Besonderheit wollte ich auch noch eingehen, damit wir gleich melodisch reinstarten können. Es gibt nicht eine Besonderheit beim Buckelwal. Und zwar sind sie bekannt für ihre langen Brustflossen, die sogenannten Flipper. Na, na, na.
Ja. Wir sind wahrscheinlich auch eine aussterbende Generation, die diese Melodie jetzt im Kopf hat. Aber ich habe sie im Kopf.
Sind wir auch und bucklig. Und Jolle, eins muss ich sagen, du siehst auch bucklig und durchgerockt aus. Also wenn ich du wäre, würde ich mal Urlaub einreichen.
Wenn ich du wäre, wäre ich immer ich. Du, ich könnte dir jetzt recht geben, aber dann legen wir beide falsch.
Aber ja. Ich habe gesehen, du hast Urlaub eingereicht. Der startet direkt quasi nach der Podcast-Aufnahme.
Nicht ganz.
Hier schon mal vorab wünschen wir dir wunderschöne Ostern alle zusammen und Erholung.
Ja, genau.
Vielleicht fährst du zum Buckelwal. Aber jetzt wollen wir erstmal über Fachthemen reden.
Ja.
Es ist wieder einiges passiert. Es gibt Neuigkeiten und es gibt mal wieder, wir haben wieder nur zu geben. Vielleicht starten wir damit.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Also leg mal einen vor.
Es starten Konferenzen. Jetzt als nächstes kommt die Tech-SEO. Ende April. Und etwas später gibt es die Campix in Berlin, das große SEO-Klassentreffen. Und da gibt es noch Tickets. Und niemand möchte den vollen Preis zahlen. Das können wir verstehen. Und deswegen haben wir für euch, von uns für euch, mit den Veranstaltern gedealt. Es gibt nicht 5%, es gibt nicht 10%, es gibt nicht 15%, sondern, liebe Jolle, es gibt
20%!
Der absolute Wahnsinn! 20% von uns für euch. Der Code ist allerdings kryptisch. Wir können ihn hier nicht durchgeben. Ihr müsst euch bemühen, auf unsere Website zu gehen. wngmn.com. Bei der Gelegenheit den Newsletter abonnieren. Gibt immer spannende Themen. Und in der Nachlese zum Podcast findet ihr dann auch in unseren Shownotes unseren Rabattcode. 20% für die Campix. Einsteigen dabei sein. Das wird episch.
Aber wenn man ein bisschen blinzelt, dann erkennt man, dass da Frohe Ostern Wingman steht, ohne Vokale, aber mit Minusen dazwischen. Aber ihr findet das in den Shownotes.
Sehr gut.
Du, aber man muss ja sagen, Tech SEO Summit, 23.04. in Hamburg. Der Ticketverkauf war zu, ist wieder offen. Die
Was
haben jetzt in eine größere Location verlegt und Da haben wir festgestellt, oder Johann hat festgestellt, Mama, ich habe eine Suchmaschine gebaut. Also wer Johann dabei beobachten möchte, wie er referiert über seine kläglichen Versuche, eine Suchmaschine zu bauen, was er dabei alles gelernt hat, das kann man auf dem Tech SEO Summit am 23.04. machen. Wir haben nochmal auch das Sistrix-Seminar am 9.04. Das wird dann schon langsam ein bisschen eng, wenn die Folge draußen ist, aber geht gerade noch so. Und 7.04., das ist auch schon zu spät eigentlich, ne? Aber wahrscheinlich kann man das ja auch nachträglich noch konsumieren. Bestimmt. Unsere liebe Sandra hat auf dem OMT Summit einen Talk über Barrierefreiheit gehalten. Das war sehr cool, haben wir auch schon von berichtet. Und jetzt wird sie das nochmal als Webinar geben am 7.04. Und ich bin mir sicher, dass man da auch hinterher noch drauf zugreifen kann.
Erstens das und zweitens glaube ich, wenn ich jetzt mal so den Anmeldeverlauf sehe, da wollen sie alle hin, weil ihre positiven Vorurteile nach ihrem Workshop auf der SMX eilen ihr voraus. Das ist einfach auch ein mega spannendes Thema, vor allem auch ein verbindendes Thema für all die fachlichen Themen, die es halt irgendwie gerade gibt. Und ich wage mal einen Blick in die Glaskugel. Das wird nicht der einzige Gig sein, den sie in die Richtung macht. Da wird vielleicht nochmal das ein oder andere im Laufe des Jahres kommen.
Als wüsstest du da mehr. Aber Flo, wir wollen doch verknappen. Wir wollen doch zur Eile machen. Nee. Ihr nehmt euch die Zeit, beschäftigt euch mit den Themen lieber in der Tiefe als in der Hektik. Da wird auch 2026 genügend Zeit für sein. Wir wollen noch was nachreichen. Wir haben nämlich ja, als wir beim letzten Mal schon über die SMX berichtet haben, auf der wir gerade zurückgekommen waren, hat Flo ja nochmal von Will's Rant berichtet. Und das in der Zwischenzeit, in der letzten Newsletter-Folge, inzwischen für euch dann die vorletzte. Also auch hier wieder, guckt einfach in die Shownotes. Aber
es
wir haben nochmal nachgetragen.
Die Zeit geht so schnell vorbei und wir müssen das Tempo wieder rausnehmen. Wir müssen auch Zeit haben, uns Dinge anzuschauen. Und wenn du gerade vom Will sprichst, der hat auch in seiner Keynote nochmal so ein Gitterprojekt rausgehauen. Findet ihr auch in den Shownotes. Könnt ihr aber auch eigentlich gleich wieder vergessen, weil ich habe es mir angeguckt, damit ihr es nicht machen müsst. Ich habe mir das installiert und ich war enttäuscht. Ich war enttäuscht von den Ergebnissen. Er hat letzten Endes so ein cooles kleines Gimmick gebaut. Das ist der Brand Prompt Compare. Er hat damit Claude, wie alle anderen auch, letztendlich was hingelunzt. Und das ist vielleicht die erste Botschaft. Auch die Keynote-Speaker auf einer SMX, auch wenn sie brillant daherreden können und präsentieren können und alle einen gut abholen, kochen dann am Ende auch nur mit Wasser, ohne jetzt irgendwie die Ergebnisse von Will jetzt irgendwie.
Der hat ja auch den Vorteil, dass er im englischen Netz unterwegs ist. Ne? Sobald man das auch fürs Deutsche adaptieren will, darf man gleich ein paar Prozentpunkte dann auch bei diesen sprachlichen Modellen abziehen?
Ja, meint man. Ich habe tatsächlich aber das Seziermesser rausgeholt und habe mir den Code genommen und ihn selber nochmal mit Claude erweitert, um Gemini da dran zu flanschen und habe das Ganze für einen deutschen Markt gemacht. Und ehrlicherweise, die Ergebnisse haben mich und uns wirklich überhaupt nicht vom Hocker gehauen. Da ist so viel Halluzination drinne, obwohl wir die Marken, die wir da verglichen haben, sauber definiert haben, kommen da teilweise wirklich schlimme Halluzinationen raus, wie allein der Domainname Wingman AG und solche Geschichten. Aber auch die Zuordnung im Branchenvergleich selber, also ist am Ende eine Oberfläche, die er da gebaut hat, mit ein bisschen Visualisierung und am Ende aber eigentlich nur die Visualisierung eines Prompt-Outputs. Kriegen wir alle hin zum Thema mutig sein und mal ausprobieren. Mhm. Aber ehrlicherweise auch hier wieder mal nichts für die Production, um richtig in die Detailmessung zu gehen.
Ja, und beim letzten Mal habe ich auch noch berichtet von Ankes geilem Talk. Und damit ich das nicht nur so aus der Hüfte schieße, in den Podcast reinspreche, haben wir es dann auch im Newsletter nochmal gecovert. Auch nochmal ein Artikel, wer da mehr dazu hören möchte, welche gruselige Seite sich Anke angenommen hat und dort tatsächlich die Indexierung wieder vorantreiben konnte und wie sie es getan hat, haben wir nochmal aufgeschrieben. Findet ihr auch in den Shownotes.
Quasi, wie sie sich's angenommen hat.
Ja.
Ja. Kein Wunder, dass du urlaubsreif bist, Jolle.
Kumo. Ja.
Sehr gut. Aber ja, wir sprechen jetzt viel über Dinge, die wir beim letzten Mal gesprochen haben. Worüber sprechen wir denn heute, Jolle? Du hast ein total cooles Thema mitgebracht.
Ich habe mir Philipps Artikel zum Prompt Monitoring vorgeknöpft. Er sagt, Prompt Monitoring wie im Jahr 1975, fünf Dinge, die wir aus reiner Gewohnheit falsch machen.
Und er startet mit... Das ist ja direkt ein geiler Trigger. Übrigens,
ich mach was falsch. Niemals. Und dann gleich 5 Dinge. Auf gar keinen Fall. Nee, das ist ein richtig cooler Artikel. Ich finde es ja auch immer so schön, weil Philipp so ein bisschen State of the Art zusammenträgt. Du hast jetzt weder so einen lexikalischen Artikel, der jetzt jede Studie sich vorknüpft, aber er lässt dann immer so nonchalant wieder einfließen, welche Daten es aktuell gibt und aktualisiert das. Also es ist so eine Story, die sich im Newsletter vorschreibt, aber trotzdem reicht es auch, immer mal wieder so einen Philipp-Artikel zu lesen, um zu sehen, wo die Diskussion denn da jetzt gerade ist oder der Stand der Dinge. Das ist, glaube ich, einfach richtig cool. Und er nimmt sich auch einfach Zeit zu schreiben. Das merkt man dann, ne? Dass halt nicht so kurz was hingebrunst ist. So kann man sich gut durchlesen. Philipp, immer eine Empfehlung. Und er hat sich so einen coolen Take auch direkt gegriffen. Viele kennen ja diese Geschichte, aber er hat einfach Parallelen gezogen zu Kodak. Kodak, das sind die mit dem Fotofilm, mit dem Kodak-Moment, die Fotocompany, die schon in den 70er Jahren die Digitalkamera erfunden hatte.
Du hast den Farbfilm vergessen,
mein Philipp. Michael. Ja. Und die Parallele, also es ist ja immer ein bisschen so Häme, ne? Hinterher schaut man drauf, ach Mensch, die hatten die Technologie schon. Oder Deutschland hatte ja eigentlich schon erneuerbare Energien. Naja, dann haben wir die Industrie immer wieder abgerissen. Das passiert schon mal, weil man sich ja schlecht selbst disruptieren möchte an so einem Markt. Aber er hat einfach gesagt, ne, wir schauen da einfach auf die falschen Zahlen. Also der Trick ist natürlich, Kodak hatte dann wirklich ganz schwere Jahrzehnte, weil sie dann mit der Digitalfotografie nicht mehr hinterhergekommen sind. Und die Warnung ist natürlich, hey, SEOs, Webmaster, schaut in den Spiegel und checkt mal, ob ihr nicht, wenn ihr dann jetzt Prompt-Monitoring 1:1 so betreiben wollt, wie ihr das für Keyword-Monitoring, Rankings gemacht habt. Da könnte man sich in die Tasche lügen. Und von daher schon allein dieser Take, finde ich, ist es wert, dass man sich den Artikel mal durchliest. Und er sagt eben, ne, wir wollen ja eigentlich nicht Traffic messen, der jetzt über diesen Kanal kommt. Denn Citations, also diese kleinen Fußnoten, diese Quellenangaben, die sind halt winzig. Das fällt kaum auf. Und geklickt wird das so zu weniger als 1%, laut Ahrefs war es, glaube ich. Das heißt, dieses Ziel, wurde ich dann da, ist jetzt ChatGPT der neue Traffic-Bringer? So, das ist so ein bisschen die falsche Frage, was wir ja eigentlich machen wollen insgesamt, egal mit welchem Werbekanal oder Marketingkanal, ist Kaufentscheidungen beeinflussen. Und dafür sind halt die Erwähnungen als Marke wieder viel relevanter. Und ich finde, das gibt auch schon immer so lustige Diskussionen, weil ich erwische mich schon selber auch häufig bei der Argumentation, dass ich sage, hey, überschätzt mir jetzt halt mal diese neue KI-Welt nicht, denn SEO ist immer noch irgendwie der Haupt-Traffic-Bringer für ganz viele Domains. So, und da könnte man jetzt sagen,
da
aber
sind
Philipp,
wir ja auch mittendrin, ne? Vielleicht an der Stelle nochmal der goldene Erinnerungsmeier hier an der Stelle.
Meiern
SEO
Sie.
Ist kein Performance-Kanal. Wiederholen Sie, SEO ist kein Performance-Kanal. Aber ich fühle das total.
Ja.
Dieses unbedingt dann auch in den alten Metriken verweilen wollen und ja.
Ja, genau. Und das irgendwie, trotzdem ist das, also wenn ich Kaufentscheidungen beeinflussen möchte und die nun mal in der neuen Welt auch dort mitgeformt werden, selbst wenn die Leute dann irgendwie über Direct deine Domain eingeben, weil sie ja jetzt von dir gelesen haben. Oder halt Navigational Traffic über Google kommt, weil sie dich irgendwie gelesen haben oder irgendwo aufgeschnappt und dann danach googeln. Das sind ja alles gute Dinge. Und trotzdem, ja, in dem Moment, wo ich denke, ach cool, ich bin SEO, ich möchte den Referrer-Traffic messen und deswegen ist mir die Citation wichtiger als die Menschen. Also die Fußnote mit der Domain verlinkt ist mir wichtiger, als dass meine Marke genannt wird. Das ist halt schon mal der erste Trugschluss. Oder ich weiß gar nicht, der wievielte. Er hat ja 5 genannt. Und dann geht er halt da so ein bisschen durch. Und das haben wir auch schon mal angesprochen. Ich glaube, im Januar war es. Da hat Rand Fishkin nochmal eine Studie von SparkToro, also auf SparkToro seiner eigenen Domain veröffentlicht, wo es halt auch darum ging, dass du ja 1000-mal quasi am Slothebel ziehen kannst, also prompten. Und erst nach dem 1000. Mal würde quasi wieder dieselbe Recommendation in derselben Reihenfolge der Brands eigentlich erfolgen. Und Philipp hat jetzt nochmal eine neue Quelle mitgebracht von Mike Saunders. Und der hat halt auch irgendwie immer 100-mal irgendwas gefragt, auch so ein bisschen verglichen, wie competitive ist diese Nische, diese Branche. Werden da viele Marken genannt oder weniger? Also bei, ja, wo ein bisschen mehr Wettbewerbsdruck drauf ist, da werden mehr Brands genannt. Und wo es ein bisschen nischiger ist und ein bisschen gemächlicher, werden halt weniger genannt. Aber ja, das waren dann irgendwie mal 40, mal 60 irgendwie, dass das überhaupt Marken genannt wurden. Aber das wird tatsächlich konsistent, er nennt das dann die dominanten Marken, dass die genannt werden, ja, das war dann schon irgendwie nur noch in 5% der Fälle so im Schnitt der Fall. Und das ist das, das hatte auch Rand da festgestellt, hey, dieses ganze, mir gefällt das Ergebnis nicht, ich prompte einfach nochmal und ich krieg dann ein anderes Ergebnis. Das ist ziemlich wahrscheinlich, weil das halt einfach diese Wahrscheinlichkeitsrechner sind und keine so gut ist diese Marke immer. Und aber wenn ich es natürlich schaffe, wirklich in einer hohen Prozentzahl immer wieder genannt zu werden, also zu so einer sogenannten dominanten Marke aufzusteigen, dann habe ich halt mehr Beständigkeit. Also wenn ich in vielen Prompts immer wieder zu diesem Thema genannt werde, dann kann ich mir darauf schon was einbilden oder mich eben auch mit dem Wettbewerb vergleichen. Und dann wechselt er rüber, Wettbewerb, ja, da klingelt doch was, Share of Voice. Ne? Im Vergleich zu meinen Wettbewerbern, wie häufig werde ich denn genannt in diesem Themenspektrum? Und dann, ganz wichtig, ne, Philipp spricht das auch an, wir kennen das aus der SEO, wenn wir gesagt haben, hey, hallo Kunde, wer sind denn so eure Wettbewerber? Und dann kommt halt natürlich der mit dem Laden gegenüber oder die andere Schuhmarke oder so. Und dann stellen die gar nicht fest, dass es aber im Internet noch irgendwelche Plattformen gibt, andere Händler, die Marken vielleicht auch listen. Das heißt, häufig ist die digitale Konkurrenz ja gar nicht die aus der echten Welt gewesen. Und so haben wir das jetzt auch, ne? Dass man zwar sagt, ja, also das sind meine Wettbewerber und ich habe überhaupt nicht auf der Uhr, dass links und rechts diese KI-Answer-Machines, dass die einfach noch andere Domains vielleicht nennen. So, das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ja, im Vergleich zu X, Y und Z stehe ich super gut da. Und wenn ich dann aber nicht auf die Kette kriege, dass es noch 12 andere Marken gibt, die auch sehr regelmäßig vorkommen, dann habe ich da auch wieder nichts gewonnen. Ne? Also es ist
zumal
schon
ja auch gerade die Wildwestphase ist, wo ja noch so wenig Reglementierungen sind. Wir haben im letzten Podcast drüber gesprochen, dass sogar gelöschte Wikipedia-Artikel funktionieren können, um dann aufgenommen zu werden. Solange wir da noch keine Bereinigungen haben, werden da auch noch mehr Wettbewerber links und rechts des Weges dabei sein, auf die wir vorbereitet sein müssen. Und trotzdem finde ich diese Analogie zur Slotmaschine so interessant, weil auch die nimmt bei jedem Promptversuch, bei jedem Hebelziehen, die nimmt die Kohle an und sagt, Dankeschön.
Nehmen die Kohle. Die sind nämlich raffiniert.
Die sind raffiniert. Oh, hau. Das kommt nicht in die Shownotes, das müsst ihr selber recherchieren.
Nehmen die Kohle. Ja. Okay. Ne? Also ist alles gar nicht so leicht. Also hast du einen Fixpool an Wettbewerbern oder machst du das Feld ein bisschen weiter auf, hast du ja direkt ganz andere Zahlen. Und dann gibt's ja noch, also auch Prompt Monitoring. Welches Modell frage ich überhaupt ab? Frage ich die API ab oder das User Interface? Frage ich mit oder ohne Websuche ab? Kann ich das überhaupt beeinflussen? Der Unterschied, bin ich überhaupt ein eingeloggter User? Und wenn ja, bin ich free oder paid? Zahle ich dafür? Oder bin ich gar nicht eingeloggt? Denn dann variieren ja auch wieder die Längen der Antworten. Vielleicht auch manchmal das unterliegende Modell, wenn wir da auf die billigere Variante rübergeswitcht werden, weil wir ja vielleicht gerade nicht zahlen. Dann sind vielleicht auch die Modelle nicht so stark darin, Brands überhaupt zu erkennen. Habe ich auch schon wieder ein ganz anderes Bild. Also was vergleiche ich da überhaupt? Womit da irgendwie eine Konsistenz reinzubekommen, ist gar nicht so leicht. Ne? Also da muss man sich ein paar Gedanken machen. Und noch eine Parallele zu etwas, wovon Johann neulich im Newsletter schon berichtet hat, das haben wir hier auch schon erzählt. Wo kann ich überhaupt ansetzen, um zu optimieren? Und dann hat Philipp, also das können wir ja eigentlich gar nicht dulden. Es ist uns durchgerutscht, aber Philipp hat es gewagt, in
dieser
unserem
Lümmel
Newsletter einen Kreis, also ein Kuchendiagramm
es
zu
ist,
machen.
Also Katastrophe. Ganz ehrlich, aber
mir bluten die Augen.
Ja, und als wäre das noch nicht schlimm genug, Shoutout und Grüße an Kollege Spriestersbach. Der hat gesagt, das
wir nehmen die Kohle.
Nee, wir nehmen das Diagramm. Wir nehmen ja das Kreisdiagramm an und nehmen das für unsere nächste Veröffentlichung. Ja, ey, Kai, bitte gerne, aber vielleicht machst du einen Balken draus. Das würde uns gut tun. Ne? Das ist, ja.
Flo, aber die Zielgruppe ist ja nicht immer in derselben Denke wie der Anbieter. Das lernen wir ja immer wieder schmerzlich. Die Experten haben manchmal einen komischen Blick auf die Dinge. Auch beim Buckelwal.
Beim Buckelwal. Das ist ja es, ne? Wir, während wir noch Graben bauen, machen andere einen Transponder an das Viech ran und wissen, wo es rumschwimmt. Ja, das Messen wo man noch nichts messen kann, ja, hätte man mal vorher drauf kommen können. Auch beim Buckelwal, auch beim Philipp. Und naja, was am Ende dann als Balken oder Kreisdiagramm rauskommt, die Aussage macht's ja. Und die ist
die
ja nun mal
ja
einfach großartig.
Also zurückspulen zu Johann, der meint ja schon auch, in diesem ganzen Prozess können wir eigentlich hauptsächlich auf diesen RAG-Prozess Grounding einwirken. Da spielt klassische Suchmaschinenoptimierung eine Rolle. Und Philipp hat das jetzt nochmal so ein bisschen gedreht in die Richtung, gab es auch eine Studie, also von Ahrefs, glaube ich, die sagen, ja, 2/3 der zitierten Webseiten in ChatGPT sind gar nicht beeinflussbar. Also nur 1/3, da kann ich überhaupt ansetzen. So, also und es gibt... Also,
das ist spannend, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auf 2/3 habe ich keinen Einfluss. Bei all dem
ja.
Ja, warte, das schnibbeln wir raus. Danke. bei all dem Wildwest-Landrush ausprobieren, experimentieren, Tests online bringen, Modelle ausprobieren, verschiedene Tools ausprobieren, Vibe-Coding, all das ist ja auch Zeit, die ich gerade investiere, um Sachen rauszufinden und Ansätze zu finden, wo ich optimieren kann. Und am Ende des Tages habe ich nur bei 1/3 der Quellen überhaupt die Möglichkeit, überhaupt irgendwo an einem Rädchen zu drehen. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Und dieses Drittel ist, glaube ich, jetzt, wenn man mal näher drüber nachdenkt, auch nur vom Grounding-Prozess. Also die andere Hälfte, wo das Modellwissen, die Trainingsdaten abgefragt werden, also das jetzt verschwimmt, denn auch in diese Trainingsdaten fließt ja Internetwissen mit ein. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, heute mache ich Outreach, jetzt gehe ich da mal auf die Quelle zu und sage, die soll mich da jetzt mal mit in ihre Top-10-Liste aufnehmen, möglichst weit oben. So, das passiert ja dann, ist noch nicht in den Trainingsdaten und macht jetzt nur fürs Grounding, spielt das eine Rolle. Und da habe ich nur auf 1/3 eine Chance. Und davon muss man ja auch wieder sagen, teilweise gehöre ich selbst zu den Quellen. Da habe ich natürlich sehr großen Hebel drauf, was ich auf meiner eigenen Domain schreibe. Aber das habe ich ja vielleicht eigentlich schon, das sind ja Hausaufgaben, das habe ich ja vielleicht schon gemacht, ist jetzt kein neuer Hebel. Dann gibt's die mich schon nennen. Also da habe ich auch keine Hausaufgaben mehr auf, denn da läuft das schon. Also es gibt sozusagen Drittquellen, potenzielle Zitierungsquellen, bei denen ich schon stattfinde. Da habe ich jetzt auch nur noch begrenzt. Da kann ich zwar sagen, phrase das mal anders, schreib das mal um, mach mal besser, ich habe einen anderen Link oder sowas, aber eigentlich finden wir da schon statt. Und dann gibt's eben noch die ganz kleine Menge. Und wie groß die ist, können wir nicht so genau erkennen, denn es ist ja ein Kreiskuchendiagramm. Also bitte Balken. Genau, und da kann ich dann überhaupt ansetzen. Das heißt, Drittquellen, auf denen die relevant sind, die ich beeinflussen kann, wo ich aber noch nicht stattfinde. Und auf die kann ich dann zugehen. Und das ist dann schon eine ganz schön kleine Untergruppe, so, von den Hebeln, so. Und er lässt uns natürlich nicht zurück, ohne irgendwelche Maßnahmen, die wir treffen können.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Jetzt
kann man denn irgendwas tun?
Ich bin gerade in einem melancholischen Tal angelangt und habe überhaupt keine Lust mehr, irgendwas zu machen, weil das bringt ja alles nichts. Kannst du mich da wieder rausholen?
Begrenzt, denn manchmal kann der Eindruck entstehen, dass SEOs auch nicht die sozialsten, interagierendsten sind. Aber jetzt kommt es. Wir müssen mit unseren Kunden sprechen, mit der Zielgruppe. Wir müssen die befragen. Wie habt ihr von uns erfahren? Was braucht ihr wirklich? Und ja, da gibt's auch wieder Schwierigkeiten, weil manchmal erzählen die Leute Dinge und in der Realität verhalten sie sich anders, als sie es gerade behaupten in so einem Interview. Aber mit den Menschen, für die man etwas leistet, produziert, die Zielgruppe sind, auf die ich hinaus will, mich mit denen beschäftigen, mich in deren Schuhe stellen, mich in die Lage reinversetzen und die mal befragen, liege ich hier richtig, Feedback von denen einzuholen, das ist eine gute Idee.
Ja, und vor allem die andere Seite der Medaille zu den ganzen Maschinen, mit denen wir gerade optimieren und rumwerkeln und uns immer wieder dann daran erinnern müssen, für wen wir es am Ende des Tages eigentlich machen. Ne? Auch wenn am Ende des Tages vielleicht mittlerweile eine Maschine dann irgendwann mal, nicht in Deutschland, aber überall anders auf der Welt vielleicht, eine Maschine auch dann einen Kauf tätigen kann, sitzt am Ende immer dann noch ein Menschlein dran, der dann das Produkt, die Dienstleistung dann auch in Anspruch nehmen möchte. Und Menschen sind wichtig, Menschen benutzen die Website und ich glaube tatsächlich, bei all dem Aufwand, den man machen kann, ist es auch so die kleinste Hürde, die man mal nehmen kann, sich die eigene Website mal aus den Augen eines Kunden zumindest Versuche anzunehmen. Es gibt Usability-Treffen und Konferenzen, auf denen gibt es immer wieder die schönen Sticker, you are not the user. Es gibt das bei dem einen oder anderen Designer tatsächlich auch schon am Monitor kleben sehen, diesen Post-it, you are not the user. Und es gibt ja Bücher über das Starbucks User Testing, wo man halt einfach mal in so ein Starbucks rein. Warum Starbucks? Weil es da immer kostenfreies WLAN gibt. Ihr könnt es auch beim IKEA machen, gibt auch kostenfreies WLAN und vielleicht noch irgendwie einen netten Hotdog dabei. Die Idee ist aber einfach zu sagen, ich suche mir jemanden raus, der aussieht wie meine Zielgruppe. Das ist vielleicht dann menschlich schwierig zu sagen, wie passt der jetzt irgendwie in meine Zielgruppe rein, aber trotzdem zu sagen, hey, ich gebe dir einen Kaffee aus und dafür guckst du mal auf meine Seite. Sowas kann man durchaus mal durchführen, muss auch nicht die eigene Seite sein, kann irgendwie ein Prototyp sein, kann mein Vibe-gecodetes Tool sein, bevor ich es dann wie alle anderen auch in LinkedIn reinschütte und mich selbst beweihräuchere, dass ich schon wieder ein neues Krüppeltool da gebaut habe. Vielleicht erstmal testen, vielleicht auch erstmal irgendwie so einen kleinen Sanity-Check bei den Nachbarn machen, bei meinen Freunden, wenn ich sie denn damit belästigen will. Vielleicht nehme ich noch ein Kreisdiagramm in Tortenform mit, um dazu zu überzeugen.
Insanity-Check.
Genau. Aber einfach sich die eigene Seite mal anschauen. Tatsächlich vielleicht sogar auch in der Mobile-Version. Verrückte
Jetzt wird's aber
Idee.
Wild.
Jetzt wird's richtig wild, aber empfehlen wir auch schon seit Jahren, sich einfach mal eine Woche lang wirklich dazu zu quälen, auch am großen Monitor in den Developer-Tools sich dann die Seite als Mobile anschauen, sind die hilfreichsten und erkenntnisreichsten Momente, die man auf der eigenen Seite verbringt, weil man dann halt wirklich feststellt, oh, wie, den Button kann ich nicht klicken, oh, das Menü funktioniert nicht, oh, hier fehlt was und also back to the roots, mal wieder in die Köpfe und Gedanken rein, Intentionen beachten und schauen, ob die Intentionen, mit denen die Menschlein dann auf die Seite kommen, auch erfüllt sind.
Ja, sehr schön, aber jetzt habe ich viel geredet. Flo, du hast uns aber auch noch ein Thema mitgebracht. Was ist es?
So ist es. Es ist ein Newsletter-Artikel vom lieben Nils, der
ist raffiniert,
der über GeoSeo 2026 All Grown Up spricht und es geht um den Vortrag von Jono Aldersson auf der SMX. Und wer Jono kennt, weiß, der hat immer sehr ketzerische Titel, sehr lustige Titel und großartige Präsentationen. Im letzten Jahr als Beispiel, das erzählt Nils auch hier in seinem Artikel, hatte er einen Vortrag, der hieß Are Puppies a Ranking Factor? Und da geht es so darum als Titelthese und komödiantisches Argument, wenn wir einen Welpen ins Büro bringen zur Mitarbeiterzufriedenheit, dann steigere ich dadurch ja auch die Lust und Bereitschaft, bessere Inhalte zu produzieren. Und die wiederum verbessern dann mein Ranking. Und so oder so ähnlich kann man das natürlich auch dann auf die LLM-Welt adaptieren. Und hier geht es aber jetzt gar nicht mehr um Welpen und deren Beeinflussung, sondern darüber, auf welche Zahlen wir denn gewohnt sind zu schauen. Wir haben ja gerade schon über Kreisdiagramme und deinen Verlust von Zahlen und den Wunsch nach Steuerung und Kontrolle zu bekommen. Und jetzt sprechen wir auf einmal wieder über Menschen. Genau darum geht es hier an der Stelle auch. Denn Zahl und Gewicht der Einflussfaktoren ändern sich. Ich persönlich ärgere mich schon seit Jahren darüber, wenn Vorträge auf Konferenzen gehalten werden, die ketzerische Überschrift mit dem Term KPI beinhalten. Ne? Als das ist in 99% der Fälle ist es falsch, es geht um Metriken und selbst die brechen uns weg. Es gibt immer noch Reports, die ins C-Level gehen, wo Sichtbarkeitsmetriken aus Sistrix, SEMrush und wie sie alle heißen genannt werden. das war noch nie eine gute Idee und jetzt wird es halt wirklich schwieriger. Können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Google hat es jetzt offiziell bestätigt, dass da durchaus die eine oder andere Klickrate sinkt. Und ja, Sistrix hat das Ganze auch nachgewiesen, dass wir jetzt bei 61% angelangt sind, könnt ihr euch alles nochmal durchlesen. Und genau deswegen müssen wir uns jetzt überlegen, wenn denn Geo kein Performance-Kanal ist, sondern ein Branding-Kanal, wie müssen wir uns denn halt gerade auch dann im Zusammenspiel Geo-SEO dann aufstellen und wie kann das Ganze dann am Ende auch gemessen werden? Welche Werte müssen wir denn annehmen? Und das Ganze geht auch in die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit rein. Also er fasst das Ganze zusammen auf 6 Säulen. Es geht um Experience Integrity, also wirklich, dass halt die ganze Experience der Seite halt integriert ist und zwar egal in welchem Kanal, in welcher Seite ich halt unterwegs bin und von wo ich komme. Das muss halt letzten Endes alles funktionieren. Die nächste Säule ist die Physical Availability. Das heißt, sind alle Angebote und Dienstleistungen, sind die denn halt auch überhaupt verfügbar? Kann ich sie denn halt irgendwie haben? Der nächste Schritt, den finde ich besonders gut, die Mental Availability. Also bin ich halt eigentlich auch überhaupt in der Lage, das Ganze halt auch sauber mitzuteilen. Und da kommen wir schon langsam, noch weitere 3 Säulen, die das Ganze nochmal ein bisschen bestätigen. Wir sind jetzt fast schon so ein bisschen im Bindeglied, über das wir letztes Mal gesprochen, EEAT als Verbindungsfaktor. Und das nächste Thema ist halt dann das Thema Distinctiveness. Die Besonderheit, ja, der USP, wo ist denn der eigentlich in meinen Produkten und Dienstleistungen? Kann ich den sauber herausstellen? Und das finde ich insbesondere bei Informationsangeboten so wichtig. Es gab vor 20 Jahren, gab es die Trends, irgendwelche Dictionaries aufzubauen. Ne? A bis Z finde ich auch heute noch auf irgendwelchen Seiten mit hingelunzten Halbsätzen. Natürlich können die nicht funktionieren. Was hat Google gemacht? Google hat ein Soft 404 eingeführt, um uns darauf hinzuweisen, guck mal, hier ist eine Seite, die liefert zwar den Status Quo 200 aus, aber die Inhalte, boring. Die hauen mich halt hier einfach irgendwie überhaupt nicht vom Hocker. Aber es geht noch viel weiter. Es geht nämlich wirklich darum zu sagen, hat mein Inhalt hier Mehrwert? Und selbst wenn ich dann als biologischer Fachvermittler von Buckelwahlinformationen. Die Frage stellt sich. Dann darauf eingehe, was denn so die Key-Features von so Buckelwahl sind, dann macht es doch durchaus Sinn, auch meine Expertise herauszustellen und meinen eigenen Take darauf zu nehmen. Wir haben beobachtet, das bla bla blub. Das ist nämlich unglaublich wichtig und das zahlt dann nämlich auf die nächste Säule ein, von der Jonas spricht. Das ist die Reputation. Ja, die muss man sich aufbauen und die muss man sich erarbeiten. Und da sind wir ganz klar im Bereich Branding. Und unsere sehr geschätzten Markensoziologen vom Büro für Markenentwicklung, Professor Dr. Arne Zische und Oliver Ericello, mit dem wir gerne mal wieder eine Pizza essen gehen sollten. Schöne Grüße an der Stelle. Für Olli ganz wichtig, ohne Ananas als alter Italiener. Das ist für den Rest der Runde meistens nicht so wichtig, aber machen wir gerne mal wieder. Und die haben uns schon zu Gründungszeit und an der Stelle Happy Birthday Wingman, wir haben Geburtstag, feiern wir nochmal an anderer Stelle. Ist es so, dass...
Also Kara Swisher sagt in dem Moment zu Professor Galloway immer... Land the plane.
Worauf willst du hinaus? Worauf will ich hinaus? Ja, absolut. Ich rede schon wieder über den heißen Brei, weil ich so aufgeregt bin, Jolle. Es ist der Buckelwahl macht mich fertig. Es geht darum, dass die Marke bedeutet, dass man das positive Vorurteil, das man sich selber gebildet hat, immer wieder erfüllt, dass man da einfach konstant bleibt. Und dann kann man sich einen Ruf erarbeiten. Und da sehe ich halt auch eine große Gefahr da drin. Wenn ich mir einen über Jahrzehnte erarbeiteten Ruf durch irgendwelche Vibe-Coding Lunz-Aktionen oder halt einfach schlechte Inhalte wieder kaputt mache, das geht halt einfach schneller in die Hose, wenn ich dann nicht nochmal drauf schaue, als es möglich ist. letzte Säule ist dann der Commercial Proof, dass ich halt dann auch, dann am Ende wirklich beweisen kann, oh, guck mal, meine ganze Kette von Dingen, die ich jetzt hier vorbereitet habe, das funktioniert auch und damit kann ich auch was verkaufen. Und da sind wir dann bei den Metriken angekommen. Es gibt noch eine Leseempfehlung von Byron Sharp, packen wir auch mit in die Liste rein damit. Es geht halt darauf hinaus, dass wir jetzt in einer Wildwestphase sind, in der es so zum Greifen nahe ist, sich jetzt neue verfügbare Metriken zu schnappen und diese zu besetzen und zu sagen, ja komm, lass uns auf die optimieren. Dann aber, und das ist die große Warnung, wiederholen wir unsere Fehler der Vergangenheit und wir klammern uns an Zahlen wie Klicks und Sichtbarkeit und da wollen wir ja eigentlich weg. Wir wollen keine Hacks und Tricks suchen. Wir wollen nämlich wirklich echte KPIs definieren und an den Grundlagen des Marketings orientieren. Und das möchten wir integrieren in allen Kanälen über alle Veröffentlichungen hinweg. Und ja, es gibt da eine schlaue Moderatorin, wie hieß sie noch, Jolle, habe ich mal von gehört, die hat mal in so einer Abschlussrunde von uns Moderatoren gesagt, ja, wenn es nicht einfach ist, dann gibt's auch für uns was zu tun. Wäre sie jetzt da, würde ich sie dazu interviewen, aber ich finde, da ist schon viel Wahres dran.
Ja, nee, also die hat genug gesprochen.
Ja, dann loggen wir das ein, also... Man kann auch mal Ärmel hochkrempeln und sich die Händchen schmutzig machen und mal reinschwitzen, würde mein Ältester gerade sagen.
Also immer, wenn man so einen inneren Widerstand hat, dann denkt so, oh, also natürlich sollte man hauptsächlich in seinen Stärken arbeiten und sich jetzt nicht immer nur komplett gegen den Kamm bürsten, aber mal zu gucken, bin ich jetzt hier eigentlich aus Gewohnheit dagegen oder kann ich hier was lernen oder vielleicht tatsächlich, weil es so schwierig ist, ist das, was ich mir jetzt erarbeite, auch nicht so leicht kopierbar, reproduzierbar vom Wettbewerb einfach aufgreifbar und auch wieder auf LinkedIn raus ballerbar. Dann lohnt sich vielleicht der Aufwand. Dann muss ich vielleicht ein bisschen extra Anstrengung bemühen, aber dann habe ich auch was davon. Also genau. Diesen Reflex macht es kann man sich mal angewöhnen.
Macht es wie der Buckelwal. Ne? Der Buckelwal per se macht die längsten Wanderungen weltweit. Doof, wenn sie auf einer Sandbank hier landen im Norden. Aber auch der kämpft sich wieder frei. Und Mr. Buckelwal, alles Gute. Und auch euch da draußen, buckelt rein, hasselt, macht Dinge, macht sie richtig und denkt mal wieder an die Menschlein.
Ja, so wollen wir es halten. Frohe Ostern.
Frohe Ostern.